Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe der Zweimannmauer Oscars. Live und exklusiv aus München begrüße ich Sie und an meiner Seite ist kein geringerer als Moritz. Hallo Moritz.
Hallo Anton, schön, dass du mir hier den roten Teppich quasi verbal ausgerollt hast. Ich freue mich sehr auf eine magische Podcast-Nacht, wie es sie so noch nicht oft gegeben hat. Zweimal hat sie schon gegeben, denn zweimal gab es die Oscars schon bei der Zwei-Mann-Mauer. Es ist die dritte Oscar-Spezialfolge. Und ja, wir lassen uns das natürlich nicht nehmen. Hollywood legt immer so ein bisschen vor, aber es ist ja quasi so ein bisschen das Warm-up für die Zwei-Mann-Mauer, für diese Spezialfolge hier. Und wer die letzten beiden Jahre gehört hat, der weiß, wie wir das hier ungefähr handhaben. Wir sprechen über den besten Film, also den besten Spielfilm, sozusagen die Bundesliga-Partie, die uns vom vergangenen Wochenende, vom vergangenen Spieltag am meisten entertained hat. Dann haben wir den besten Hauptdarsteller und den besten Nebendarsteller. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Wir haben jeweils zwei Nominierungen, die quasi, ja, es knapp nicht geschafft haben, sozusagen Platz 3 und Platz 2. Und dann haben wir unseren Oscar-Gewinner. Und bevor wir jetzt hier loslegen, Anton, will ich natürlich nochmal so ein bisschen einen kleinen Schritt in die Vergangenheit wagen. Und nochmal so ein bisschen habe ich in unsere Archive geguckt. Wer wurde denn da so nominiert? Wer hat denn so Preise abgeräumt? Es gab ein paar Spieler und es ist wirklich, also wenn es dieses Jahr sich bestätigt hätte, wäre es auch gruselig geworden. Gab es so ein paar Oscar-Experten, die gefühlt immer vor der Zwei-Mann-Mauer-Oscar-Folge völlige Leistungsexplosionen an den Tag gelegt haben. Mhm. Aber ich möchte dich mal so ein bisschen testen. Wer hat denn schon so Oscars abgeräumt? Gibt es vielleicht auch welche, die schon mehrere Oscars abgeräumt haben? Hast du noch da was im Kopf?
Das finde ich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schönen Blick in die Vergangenheit. Ich meine mich auch an den einen oder anderen erinnern zu können, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich würde den ersten Namen mal in den Raum werfen. Mit Leon Goretzka, kann das sein, dass der immer wieder gut weggekommen ist? Da klingelt irgendwas.
Leon Goretzka ist verdammt gut weggekommen, denn der Mann hat 2025 deinen Oscar als besten Hauptdarsteller gewonnen und meinen Oscar als besten Nebendarsteller im Jahr davor. Also das ist ja wirklich Wahnsinn.
Da ist Leonardo DiCaprio auf jeden Fall neidisch. Wobei, der hat jetzt, glaube ich, auch
Ich sehe gerade sogar drei Oscars.
Drei?
Ich hab's vor mir hier.
Mann.
Deinen nebenbesten Nebendarsteller 24 und deinen besten Hauptdarsteller 25 und meinen besten Nebendarsteller 25. Also der Mann ist in allen Kategorien vertreten. Wenn irgendwo noch ein Film geschnitten werden muss, hätte es Leon Goretzka mit Sicherheit auch gemacht. Ja, das ist ein sehr guter Pull. Leon Goretzka ist der All-Time-König der Zwei-Mann-Mauer-Oscars mit drei Titeln, die er da nach Hause geholt hat. Dann gab es noch Harry Kane, der hat im Jahr 2024 von uns beiden den besten Hauptdarsteller abgeräumt. Also das quasi auch ein doppelter Sieg. Die weiteren Sieger sind sehr, sehr lustig. Wir haben einmal 2025 mein bester Hauptdarsteller Robin Hack.
Ich wollte Robin Hack gerade noch sagen, weil bei Robin Hack habe ich immer im Hinterkopf, dass wir quasi ihn motivieren mit unseren Folgen. Das habe ich mir abgespeichert für Robin Hack. Der macht immer so jährlich ein gutes Spiel und bekommt dann in dem Fall jetzt sogar noch einen Oscar von uns verliehen. Ich weiß noch, dass wir damals gesagt haben, ja, wenn er irgendwie noch weitere Motivation braucht, hier ist sie. Aber naja, ich glaube, wir können uns beide einigen, dass er die jetzt nicht so ganz regelmäßig abgerufen hat, diese Oscar-reifen Leistungen.
Ja, also bei mir hat es, der Name allein hat nicht gereicht, dass er wieder nominiert wird, diesen Spieltag. Aber er hat eben die letzten beiden Jahre, hat er jeweils Nominierungen abgesahnt und bei mir eben auch den Titel geholt. Letztes Jahr als bester Hauptdarsteller. Von dir auch nominiert gewesen im Jahr davor. Und im letzten Jahr. Und deshalb Robin Hack auf jeden Fall eine Legende, was die Oscars angeht. Hat jeweils einen Doppelpack geschnürt bei diesen Oscars-Folgen. Ich würde einfach mal sonst noch so die Sieger und die Nominierten vorlesen, weil das ist wirklich super lustig.
Ja, sehr, sehr gerne.
Also, wir haben gesagt, bester Hauptdarsteller 2024, wir beide mit Harry Kane. Deine Nominierten waren Fabian Wohlgemuth und Robin Hack. Einfach mit deiner allerersten Nominierung bist du dir direkt schon irgendwo in den Straßengraben gerutscht, hast keinen Spieler genommen. Meine Nominierten für den Hauptdarsteller damals Mario Götze und Jamal Musiala. Dann haben wir im Jahr 2025 beim Hauptdarsteller eben Goretzka, dein Sieger, Robin Hack, mein Sieger. Deine Nominierten waren Johnny Burkhardt und eben Robin Hack. Und bei mir waren es Nadim Amiri und Karim Adeyemi. Ich habe mir vorhin die Folge nochmal angehört. Ich habe gesagt, Amiri zu Adeyemi ist quasi so eine Pokémon-Evolution. Finde ich eigentlich immer noch sehr, sehr fair. Dann kommen wir zum Nebendarsteller und da wird es noch verrückter. 2024, dein Sieger Leon Goretzka, mein Sieger Patrick Ittrich. Ich habe damals den Case gemacht, weil da war dieses Spiel mit Joshua Gilavogi bei Mainz, der irgendwie seine Zunge verschluckt hat und Patrick Ittrich ihm da die Zunge aus dem Hals geholt hat und ihn so in die Seitenlage gebracht hat. Das hat ihm da verdientermaßen den Oscar gesichert. Du hast Jamal Musiala und Schmiso als Nebendarsteller nominiert. Denn Schmiso musste damals das Konferenzspiel Augsburg-Heidenheim kommentieren und du meintest, da war ja maximal Nebendarsteller, weil es ist nichts passiert. Fand ich sehr, sehr lustig. Bei mir waren es Sabitzer und Xavi Simmons. Und dann hatten wir im letzten Jahr von mir Leon Goretzka, den besten Nebendarsteller, und bei dir das DFB-Sportgericht. da ging es um diese Bochum-Feuerzeugwurf-Entscheidung am grünen Tisch. Dein Case war in diesem Jahr eh oft, man kann ja auch negativ sozusagen der Hauptdarsteller und der Nebendarsteller sein, in dem Fall. Nominierte Niko Kovac und Timo Horn und meine waren Aleš Garcia und Finn Dahmen. Also ein paar lustige Sachen dabei. Als ich Schmiso gehört habe, musste ich auch laut lachen. Und dann das DFB-Sportgericht. Also du hast da das eine oder andere aufgetischt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du in diesem Jahr zu meinen Nominierten und auch zu meinen Gewinnern sagen wirst. Ich glaube auch, hier habe ich wieder ein bisschen was aufgekocht, weil ich auch ein bisschen mal wieder, ja, out of the box ist schon fast zu hoch gegriffen. Aber ich sag mal, ich habe wieder mal den Horizont etwas erweitert. Ich hoffe, das ist noch hier im Rahmen dieser Preisverleihung und du kannst mir da quasi Rückendeckung für geben. Dementsprechend würde ich sagen, lass uns doch direkt mal reinstarten mit dem besten Film bei den diesjährigen Zwei-Mann-Mauer-Oscars. Da habe ich nämlich auf Platz 3, meine erste Nominierung, aufs Treppchen geschafft, aber nicht nach ganz oben. Das Spiel zwischen Leverkusen und den Bayern. Denn da war richtig viel drin. Strittige Entscheidungen, ein Hin und Her. Leverkusener, die früh in Führung gegangen sind, die spät auch nochmal in Führung gegangen sind, aber nur ganz kurz, denn da wurde die Linie angesetzt. Und diese Linie war wirklich, naja, eine Schulterbreite, nicht mal eine Schulterbreite, eine Schulterspitze zu genau angesetzt, um dass die Leverkusener da noch mit dem Siegtreffer belohnt worden wären. Schönes Tor dann noch von Jonas Hofmann. Ganz interessant, beide Tore da der Leverkusener. Das eine, was wie gesagt auch zurückgenommen wurde. Abgefälschte Schüsse von Jonathan Tah. Der war dann wohl doch noch den ehemaligen Kollegen etwas verbunden und wollte da im Abschluss helfen. Auch ganz interessant, es gab eine Szene nach dem Spiel. Da ist Jonathan Tah einmal falsch abgebogen, ist wohl aus alter Gewohnheit in Richtung Leverkusener Kabine gegangen und nicht mehr zur Auswärtskabine der Bayern. Also da war eine ganze Menge drin und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel noch Thema sein wird, auch im Verlauf dieser Folge und der Nominierung. Dementsprechend will ich gar nicht alle Szenen jetzt hier schon Stück für Stück vorausnehmen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du verstehen kannst, warum es zumindest mal auch schon mal auf der Nominiertenliste hier ist.
Absolut, völlig zu Recht. Super verrücktes Spiel. Und du hast ja noch nicht mal alle Storylines angesprochen und du hast schon gefühlt anderthalb Hände voll parat gehabt. Also das macht auf jeden Fall Werbung für dieses Spiel, da im besten Film auf diesem Treppchen vertreten zu sein. Deshalb kann ich da absolut nichts gegen sagen. Ganz wichtig hier zu nennen, man kann natürlich auch die gleichen Namen verwenden für irgendwelche Positionierungen. Das haben wir in der Vergangenheit schon getan. Das werden wir vermutlich heute auch wieder tun. Das heißt, genau, wir wissen also nicht, was der andere gepickt hat.
Richtig, das wollte ich gerade sagen. Wir wissen beide nicht genau, was jetzt gleich beim anderen kommt. Aber ich habe mal, wie schon gesagt, gemutmaßt, dass dieses Spiel auch bei dir irgendwie in irgendeiner Form stattfinden wird.
Es findet statt, aber nicht auf Platz 3. Meine erste Nominierung geht raus an Borussia Mönchengladbach gegen den FC St. Pauli, die den Spieltag eröffnet haben. Man muss ja mal ganz kurz sagen, das war, glaube ich, ein Spieltag, der, oder ein, sagen wir mal, Oscars-Jahrgang, der jetzt nicht super viel vielleicht für uns bereitgehalten hat. Mhm. Wenn meine 10-minütige ChatGPT- und Google-Recherche mich nicht trügt, dann ist das zum allerersten Mal seit Datenerfassung, dass in der Bundesliga nicht ein einziges Spiel 3 oder mehr Tore gesehen hat. Das ist schon Wahnsinn gewesen, also eher wenig, was man da irgendwie sich nehmen kann, dementsprechend auch nicht alle Spiele so wirklich überhaupt eine Möglichkeit gehabt auf diese Kategorie. Trotzdem, Gladbach gegen Pauli war für mich ein Spiel, das auch durch die Ausgangslage eine Brisanz hatte. Beide stecken tief im Abstiegskampf drin, St. Pauli noch hinter den Gladbachern, aber eben zu den Fohlen gekommen, und die Fohlen haben es sehr, sehr gut gemacht, war sehr viel Emotion drin. Ein Traumtor von Kevin Stöger zum 1:0 und so für mich verschiedene Faktoren, die da eben dazu beitragen, dass es aufs Treppchen darf, dieses Spiel.
Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Es ist wirklich an diesem Spieltag, ja, es war so ein bisschen one battle after another, aber auch ich habe passend dazu, ich möchte da direkt meinen zweiten, nächsten Nominierten mit reinnehmen, und ja, es hätte Paul Thomas Anderson nicht besser schreiben können. Es ist ein, ja, Dokumentarfilm der ganz besonderen Art, der es bei mir auf Platz 2 geschafft hat. Und zwar trägt er den wunderbaren Namen Minimalismus. Denn du hast es schon angesprochen, es gab kein einziges Spiel mit über 3 Toren. Und es war auch der Spieltag mit den insgesamt am wenigsten geschossenen Toren, ohne dass ein Spiel 0:0 ausgegangen ist. Denn ein 0:0 gab es an diesem Spieltag nicht, aber es gab eben verdammt wenig Tore. Und deswegen hat es der Minimalismus der Bundesliga an diesem Spieltag bei mir auf Platz 2 unserer oder meiner nominierten Liste gebracht. Ja, den einen Fakt hattest du eben schon parat, den nächsten habe ich gerade hinterher geliefert. Ich glaube, da kann man mit Fug und Recht behaupten, das war größtenteils minimalistisch, um das nochmal zu untermauern. Dreimal auch ein 1:1. Du hast gesagt, kein Spiel über 3 Tore. Die höchsten Siege waren dann mal die 2:0 von Mainz, Dortmund und eben Mönchengladbach. Also da wurde wirklich jetzt nicht so sehr auf die Unterhaltungsdrüse gedrückt, was natürlich bei den Oscars eigentlich ja fast schon ja unmöglich ist. Das ist schon etwas schade, dass die Bundesliga uns da jetzt an diesem Spieltag damit beschenkt hat. Aber genau das macht das ja auch aus, diese Reaktionsfähigkeit unsererseits, dann auch genau das rauszupicken. Also da bin ich schon stolz auf uns, die Jury, und möchte uns auch nochmal ein großes Lob aussprechen, hier dann diese Nominierten auch auszuwählen. Also der Minimalismus bei mir auf Platz 2. Ich bin sehr gespannt, was bei dir ganz knapp den Sieg verpasst hat.
Ja, du hast unsere redaktionelle Anpassungsfähigkeit angesprochen. Ich würde sagen, an diesem Wochenende war nur Marty supreme als die Zwei-Mann-Mauer. Das Anton hat gerade den Mund voller Sprudelwasser, deswegen kann er nicht lachen. Eigentlich innerlich lacht er gerade schallend. Ich muss das ja mal zu meiner Verteidigung sagen.
Hab's noch versucht. Oh, jetzt hab ich drin.
ich mache weiter, bevor wir uns hier verlieren. Wir sind schon ganz gut drin hier, was die Zeit angeht. Mein zweiter Platz sozusagen, meine Nominierung, die ganz knapp am Oscar vorbeigeschraubt ist. Ich habe nicht sowas Künstlerisches wie Anton. Ich habe Stuttgart gegen Leipzig, aber ein Champions-League-Duell, das zwar nur ein Tor gesehen hat, aber wie ich fand, trotzdem unterhalten hat. Die Stuttgarter, wie so oft, einfach gerade zu Hause immer einfach eine Mannschaft, die Spaß macht, der man gerne zuschaut und die dann für mich in Ordnung, auch mit dem 1:0 als Sieger vom Platz geht, wenn auch ein bisschen Glück gehabt hatte, weil Leipzig, wie sie es so oft in dieser Saison machen, einfach die Stangen, wie die Österreicher sagen, unter die Latte treffen. Ich glaube, das 16. und 17. Mal in dieser Bundesliga-Saison, dass sie eben Pfosten oder Latte treffen, was Wahnsinn ist. Also das ist ja fast jedes Spiel einmal Alu. Das ist schon krass. Und trotzdem für mich ein Spiel, einfach trotz eines Tores, das viel drin hatte, natürlich auch eine super wichtige oder super interessante Ausgangslage, dann mit einem sehr, sehr wichtigen Sieg, egal in welche Richtung, und die Stuttgarter haben ihn sich geholt, sind jetzt 3 Punkte vor den Leipzigern auf Platz 4.
Kann ich sehr, sehr gut verstehen, aber wie in jeder Kategorie muss es eben am Ende auch einen Sieger geben.
Und der Oscar geht an
Schalke 04 gegen Hannover 96. Ja, Moritz lacht schon. Ich habe das erste Mal etwas gewagt. Ich habe out of the box gedacht und ich habe mich getraut, auch in der zweiten Liga nach guten Filmen Ausschau zu halten. Und ich finde, dieses Spiel hatte es wirklich in sich. Es war so ein bisschen das Leverkusen gegen Bayern der zweiten Liga. Und auch in diesem Spiel ging es für beide um extrem viel. Und ich finde, die Dramaturgie in diesem Spiel war nicht zu übertreffen. Auch selbst nicht von Leverkusen gegen Bayern, wo es schon drunter und drüber ging. Aber auch bei Schalke gegen Hannover gab es so viel, was dieses Spiel hatte. Schalke früh mit 2:0 vorne. Der ewige Edin Dzeko wieder mit dem Treffer. Karaman mit 2 Scorerpunkten, Tor und Vorlage. Und dann plötzlich dreht sich das Spiel, weil Edin Dzeko mit Rot vom Platz fliegt. Ich war heute in der Redaktion bei uns und es war wirklich 50-50. Der eine sagt, das ist ja eine ganz klare Rote, was muss man da diskutieren? Der andere sagt, er sieht ihn nicht richtig, er zieht sofort zurück, da kann man auch mal Gelb geben. Das Spiel wurde komplett auf den Kopf gestellt mit dem Grand Final in der Nachspielzeit. Hannover 96 schockt ganz Schalke, schockt die Veltins-Arena und erzielt tatsächlich noch den 2:2-Ausgleich. Vielleicht bin ich ein bisschen befangen, weil ich das Spiel auch einfach komplett live gesehen habe. Nicht im Stadion, aber vor dem Fernseher. Und ich fand es einfach Wahnsinn, wie dieses Spiel seinen Lauf genommen hat. Und deswegen habe ich mich jetzt wirklich dazu mal entschieden, auch ein Zweitligaspiel mit in diese Preisverleihung zu nehmen und sogar den ersten Platz an jenes Spiel zu vergeben. Du hast am Anfang schon etwas hämisch gelacht. Wie darf ich das auffassen?
Ja, also der Oscar für besten Film geht an das Kanu des Manitou. Glückwunsch. Das wäre ungefähr so die Reaktion in Hollywood gewesen gestern.
Das ist eine Beleidigung für Schalke gegen Hannover.
Ich wittere natürlich eine ganz, ganz große Verschwörung. Der Hannoveraner pickt Hannover 96 in Folge 96 des Zwei-Mann-Mauer-Podcasts.
Das
also,
muss
sorry,
Schicksal sein, ja.
Muss ich mehr sagen? Nein, ich sag mal, du machst deinem Namen alle Ehre, dass du hier ganz gerne mal ein bisschen verrücktere Picks raushaust, wer das DFB-Sportgericht schon belohnt oder Schmiso als Nebendarsteller wählt, der kommt dann eben mit dem Minimalismus und mit einem Zweitligaspiel um die Ecke. Aber hey, Anton, ganz ehrlich, ich kann dir nicht böse sein, wenn die Bundesliga uns so einen Spieltag liefert, dann müssen wir uns eben woanders umschauen. Von daher völlig in Ordnung. Mein Sieger ist Götz Tepe gegen Alanya Spor. nein, Spaß. ja, völlig in Ordnung. Es ist ein verrücktes Spiel gewesen. Ich komme jetzt aber trotzdem zu meinem Sieger, der vielleicht ja von den Medien etwas mehr Anerkennung finden wird.
Ich bin gespannt.
Und der Oscar geht an Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München ist mein Oscar-Gewinner. Es ist vielleicht nicht ganz so verrückt wie deiner, aber ja, etwas klarer in den von uns abgesteckten Rahmen. Denn es ist ein Bundesligaspiel.
Entschuldige,
nein, ey,
ja, ich merke gesagt, die Kritik, ich merke es.
Du, ich habe dir gesagt, ich muss dich ab und zu einfangen, aber ich will dich auch nicht zu sehr einfangen. Weißt du, die Leine ist sehr, sehr lang, weil ich will dich in deiner Kreativität auch nicht irgendwie bremsen.
Das weiß ich sehr zu schätzen.
Du hast vorhin schon ein bisschen über das Spiel geredet. Ich will es nochmal ganz kurz aufnehmen, beziehungsweise noch ein paar Punkte ergänzen. Es war verrückt. Es gab diese zurückgenommenen Tore. Du hast gesagt, Tade beide Schüsse abfälscht, der ja auch zwischenzeitlich den Ausgleich macht, der dann auch zurückgenommen wird, weil er ihn eben mit der Hand ins Tor befördert. Dann gab es eine Diaz-Aktion, mehrere Diaz-Aktionen, die sehr, sehr kontrovers waren, bekommt dann am Ende Gelb-Rot für eine Schwalbe, über die sich auch viele ausgelassen haben, diese Karte. Ganz kurz, Anton, wie stehst du zu der Entscheidung?
Ich finde tatsächlich, dass man da nicht auf Gelb-Rot entscheiden darf, nach Ansicht der Bilder, aber natürlich auch um Gottes Willen nicht auf Elfmeter. Also ich finde, Kimmich hat es unmittelbar nach dem Spiel genauso gesagt und das finde ich genau richtig. Christian Dingert hat ja auch dann nach dem Spiel eingestanden, dass die Entscheidung nicht korrekt war. Ich finde, man sieht auch, Diaz steht direkt wieder auf. Klar sucht er den Kontakt. Die Krankheit haben die Fußballer nun mal leider. Aber ich glaube, er hat auch in der Situation gemerkt, ja, das ist hier kein Elfmeter oder so. Ich will das auch gar nicht schinden. Ich will gar nicht hier so tun, als ob. Er lässt das da stehen, wird auch getroffen. Kein Elfmeter, keine gelb-rote Karte wäre für mich die richtige Entscheidung gewesen.
Ich weiche ganz knapp ab davon. Ich sage, so wie wir aktuell Sachen pfeifen, darf das nie und nimmer eine gelb-rote Karte sein. Das ist einfach, da würde ich mir als Luis Diaz irgendwie verarscht vorkommen, wenn ich dafür eine gelbe bekomme wegen Schwalbe und wir halt jede Woche ähnliche Aktionen sehen, wo niemals eine gelbe Karte für Schwalbe gegeben wird. So wie ich persönlich gerne den Fußball von den Schiedsrichtern gepfiffen sehen würde, ist das für mich eine Schwalbe. Nur weil er es schafft, noch einen Kontakt herzustellen, den man sich weiter reinwirft in den Leverkusener, ist das noch lang kein Ausschlusskriterium, da nicht Schwalbe zu pfeifen, aber wir müssen uns nun mal gerade während der laufenden Saison an der Regelauslegung orientieren, die wir haben, und dann ist es nie und nimmer eine gelb-rote Karte. Was man vielleicht noch diskutieren kann, gab vorher auch einen sehr, sehr hohen Treffer von Diaz an der so Schulter-Halsregion eines Leverkuseners, wo man, finde ich, auch über Glattrot reden kann, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist für mich mehr rot als das, was Edin Dzeko da gemacht hat. Auch der, nämlich Dzeko, zieht sofort zurück. Klar, Diaz auch. Der sagt auch so, oh, sorry, habe ihn nicht gesehen. Aber der trifft ihn halt oben am Hals. Ja. Hätte man sich auf gar keinen Fall beschweren dürfen, wenn das eine rote Karte gewesen wäre. Die von Jackson hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber die war ja auch glasklar.
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn die nicht super hoch ist, du siehst einfach, wie er ihn von innen am Sprunggelenk trifft. Sollte zwar keinen Faktor haben, aber bei Martin Terrier denke ich da auch eben sofort daran, dass der halt gerade erst nach Achillessehnenriss zurückkam. Und du, wenn du dann, ich weiß jetzt nicht genau, ob es der gleiche Fuß war, das habe ich nicht mehr im Kopf, aber einfach da dann so reinzurauschen, musst du, finde ich, rot geben.
Auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich noch eine Szene, die auch mit spielentscheidend war. Harry Kane kam erst wieder ins Spiel von der Bank und kaum eine Minute war er auf dem Platz, hat er das Tor schon erzielt, wurde am Ende aber auch zurückgenommen. Erneut wegen Handspiel. Ich weiß, dass die Regel so ist. Und ich finde sie grundsätzlich auch okay, weil das ist auf jeden Fall mal klar. Berührt der Ball im Torerzielungsprozess die Hand, pfeift man es zurück. Deswegen vorweg, ich finde es irgendwo okay, das so zu pfeifen. Das allerdings ist schon wirklich höchstgradig knapp, sage ich mal. Weil ich finde, zumindest auch in den TV-Bildern da, war gar nicht so klar ersichtlich, dass der Ball wirklich gegen die Hand springt. Oder bin ich nicht richtig im Bilde im wahrsten Sinne des Wortes. Es war zumindest, war es die Hüfte, war es die Hand. Es war auf jeden Fall verdammt knapp. Deswegen, ich glaube, sie haben es da schon gesehen, dass irgendwo die Hand mit dran war. Dann kann ich da mitgehen, dass der Treffer auch zurückgenommen wird. Das ist nun mal so klar formuliert und das finde ich auch in Ordnung. Es war natürlich maximal bitter, ganz, ganz klar.
Ja, bin ich bei dir. Also das ist für mich so ein Fall, genau wie das Abseitstor Hofmanns hinten raus, genau wie zum Beispiel auch der zurückgenommene Ausgleich der Heidenheimer in Frankfurt. So ein Fall, so ist die Regel aktuell. Bei den beiden Abseitsentscheidungen musst du die natürlich auch durchsetzen, aber es ist super eng und super unlucky und die Frage, ist es im Sinne des Fußballs, die hört man ja in letzter Zeit immer häufiger und die kann man da auf jeden Fall stellen und glaube ich eher mit Nein beantworten, aber es ist nun mal, wenn wir sagen, er ist da wahrscheinlich mit der Hand dran gewesen, ich bin da auch bei dir, es war jetzt nicht hundertprozentig deutlich, aber trotzdem, dann musst du es zurücknehmen, auch wenn es natürlich könnte also ein Punkt sein, wo man vielleicht auch mal im Sommer in einer perfekten Welt, in der zum Beispiel keine Fußball-WM ist, sich das mal anschaut und sagt, ist das eine Regel, die wir vielleicht ein bisschen anpassen können, wo man ein bisschen mehr erlaubt, weil Kane natürlich auch nichts machen kann in dem Moment. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch argumentieren, wenn sein Arm dann nicht ist, springt der Ball dann anders weg und dann entsteht dieses Tor nicht. Unmöglich zu beantworten. Und so ist aktuell die Regel. Aber auf jeden Fall gibt es die ein oder andere Sache. Und das zum Beispiel auch, finde ich, die man sich theoretisch mal anschauen könnte und eben auch mal anpassen könnte.
Bin ich auch komplett bei dir. Nur auf der anderen Seite finde ich es gerade auch gut, dass man zumindest dahingehend mal eine Klarheit drin hat. Weil Handspiel reden wir ja schon seit Jahrzehnten drüber, was ist jetzt Hand, was nicht, wurde der jetzt aus kurzer Distanz angeschossen, wurde er nicht, gibt es dafür jetzt Elfmeter oder nicht, dann ist da immer Ermessensspielraum. Da ist zumindest mal kein Ermessensspielraum, deswegen finde ich es auch auf irgendeine Art und Weise gut. Hier bei solchen Beispielen jetzt, klar, kommt man automatisch wieder in die Diskussion, weil du hast es gesagt, im Sinne des Fußballs, jeder, auch neutrale Fan würde ich jetzt mal behaupten, guckt da drauf und sagt, hey, das könnt ihr doch nicht abpfeifen, was soll er denn machen? Klar, aber zumindest mal ist da eine Regelmäßigkeit drin und eine klare Linie. Das finde ich positiv daran. Trotzdem bin ich bei dir, wenn du sagst, ja, da kann man auf jeden Fall vielleicht auch nochmal draufschauen. Dann vielleicht findet man ja eine Lösung, die es noch besser macht und für alle Beteiligten, und damit meine ich vor allem auch die Fans, ne, weil die schauen ja auch drauf und denken sich, was ist denn jetzt hier noch, Elfmeter weiterspielen, kein Tor, doch Tor, Schulterblatt falsch eingedreht beim Abseits oder ne, welcher Mini-Frame wird jetzt genommen beim Ballabspiel und. Also ich sag ja selber, also ich hätte gefühlt lieber, dass das Tor von Hofmann da am Ende zählt, als dass ich dann da sehe, dass irgendwie ein Pixel auf einer animierten Linie bei einem bestimmten Frame des Abspiels einen Millimeter über der Hackenspitze des Stollens des Bayern-Verteidigers liegt. Bescheuert. Also vollkommen bescheuert, klar. Wir haben die technischen Möglichkeiten, das jetzt so genau aufzudröseln, aber das ist es am Ende irgendwie auch nicht. Und das nimmt auch keinen mehr mit. Und das mag niemand, den ich kenne, so ungefähr. Klar kann man immer argumentieren, Abseits ist Abseits, deswegen bin ich auch bei dieser Argumentation, wenn sich jetzt alle einschalten und sagen, na, so, da geht doch der Fußball kaputt. Theoretisch kann man genau wie bei dem Handspiel sagen, das ist wenigstens mal eine klare Linie. Da haben wir ja die eine Linie. Deswegen können wir sagen, ey, er ist einen Schritt zu weit. Aber ich bin eigentlich natürlich auch jemand, der dann sagt, Leute, hört auf, da einen animierten Pixel irgendwo hinzulegen und zu sagen, das war jetzt nicht regelkonform. Also der hat es jetzt nicht entschieden am Ende. Aber gut, das ist eine ewige Thematik, die hier jetzt leider auch nicht aufgelöst werden kann.
Das ist richtig. Was aufgelöst werden kann, ist der nächste Oscar. Und das ist die Kategorie des besten Hauptdarstellers. Anton, ich bitte dich, lade dich ein, mit deinem ersten Nominierten zu beginnen.
Und das ist kein geringerer als Kevin Stöger. Du lachst schon. Ich ahne Böses oder auch Schönes,
besser gesagt. Ich freue mich, dass du jemanden aus der Bundesliga genommen hast. Oder dachtest du, der spielt noch irgendwie bei Bochum?
Ach so. Hat Bochum nicht am Wochenende gegen Hertha dann spät noch den Ausgleich irgendwie erzielt und Kevin Stöger hat da. Nee, da habe ich irgendwie jetzt im falschen Jahr geguckt. Da muss ich nochmal zurückblättern.
Ja.
Nein, Kevin Stöger hat ein wunderschönes Freistoßtor erzielt. Du hattest das Spiel auch schon eben als einer der drei besten Filme mit erwähnt. Die Gladbacher haben gewonnen, dieses unfassbar wichtige Duell gegen St. Pauli. Und der Dosenöffner, wie man so schön sagt im Fußball, war dieser Freistoß von Kevin Stöger wirklich ein Gemälde, ein Film, könnte man schon sagen. Ein Beispielfilm für einen Traumfreistoß und dementsprechend hat er es aufs Treppchen geschafft, wenn auch nicht ganz nach oben, aber ich glaube, das hat er verdient und es ist wieder ein Gladbacher auch mit dabei. Robin Hack ist stolz auf ihn.
Habe ich mir auch gedacht, das ist so ein bisschen Robin Hack, der verletzt ja ist, das muss man dazu sagen, sonst hätte St. Pauli mit zweistellig verloren wahrscheinlich.
St. Pauli natürlich.
St. Pauli verloren, genau, also die wären ja völlig unter die Räder gekommen, wenn Robin Hack da auch noch auf dem Platz gestanden hätte. Das ist ja wirklich ein Fähigkeitenboost sozusagen, wenn die Oscars-Folge ansteht. Aber Stöger hat sich gedacht, komm Robin, ich mache einen für dich. Und hat er wunderschön gemacht und ist somit auch bei mir auf Platz 3 unter den Hauptdarsteller-Nominierungen. Ja, kann ich nicht viel mehr zu sagen. Wunderschönes Freistoßtor, Kevin.
Unfassbar schön. Ich grinse gerade einfach, weil ich finde das toll, dass wir einfach dann auch mal genau die gleiche Idee haben, genau die gleiche Vorstellung.
Im Gleichschritt.
Davon. Ja.
Mhm. Ich sage mindestens einen weiter. Von den nächsten beiden haben wir noch gleich. Vielleicht sogar beide. Mal
schauen. Oh, also wenn du jetzt den gleichen Hauptdarsteller wie ich hast, dann wirklich weiß ich nicht mehr, ob unsere Freundschaft und fußballerische Verbundenheit noch größer wachsen kann. Das wäre wirklich unfassbar. Ja. So viel schon mal vorweg. Also bleibt auf jeden Fall dran, um zu hören, wer da bei mir ganz oben gelandet ist.
Ich sage Edin Dzeko und dann auf 1 der Nike Tiempo 95. Keine Ahnung.
Irgendwas. Kennst du noch die T90?
Ja, klar kenne ich die.
Ja, siehst du, die sind da.
Ja. Du bist nee, ja nicht viel älter als ich. Schon ein Stück, aber nicht viel.
Hey, das gehört hier jetzt aber nicht hin.
Okay. Mein zweiter Nominierter, knapp vorbei wieder geschrammt, ist wir haben schon viel über ihn gesprochen, Luis Diaz, der für mich in alle Richtungen ausschlaggebend war. Als Hauptdarsteller hat das Ausgleichstor gemacht, danach zwei gelbe Karten gesehen. Hätte er vielleicht vorher rot sehen sollen, hätte er danach nicht die zweite gelbe sehen sollen. Ging auf jeden Fall hin und her und deswegen für mich einer, der in der Kategorie auf jeden Fall genannt werden muss, auch wenn nicht alles gut war. Aber dass das nicht Voraussetzung ist, hast du ja immer wieder bewiesen hier.
Ja, den Seitenhieb nehme ich. Mein zweiter Hauptdarsteller war definitiv auch gut und kommt sogar aus dem gleichen Spiel. Ich habe mich tatsächlich, und da bin ich schon wieder froh darüber, oder freue mich drauf, wenn wir nächstes Jahr drüber sprechen, über diese Folge, und nochmal zurückschauen. Wie hat der das denn nochmal dahin geschafft? Sven Ulreich.
Ja?
Kann man sehen, oder? Also, ja, der wurde ja da wieder reingeworfen. Ich habe jetzt nicht mehr die genaue Tagesanzahl im Kopf, wann sein letztes Pflichtspiel war, aber ich glaube, es waren sowas wie über 300 Tage oder
anderthalb Jahre, ne? Glaube ich.
Ja. Anderthalb sogar. Und dann da reinzukommen und den Bayern hinten raus wirklich noch dieses Remis festzuhalten, ist einfach eine unfassbar starke Leistung. Er wurde sogar in die Kicker-Elf des Tages gewählt, zum Man of the Match sogar auch vom Kicker. Liebe Grüße an die Kollegen. Und das finde ich völlig zu Recht. Also Sven Ulreich musste rein, Neuer ja gerade verletzt, Urbig hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen und dann wurde er da einfach reingeworfen und liefert da so ein Spiel ab, in einem hitzigen Spiel, in Unterzahl, wie wir gerade schon aufgedröselt haben, und sichert den Bayern da noch einen Punkt. Also dementsprechend bin ich sehr einverstanden da mit meinem Pick in dem Fall, Moritz. Danke auch für deine Zustimmung, die ich gerade schon erfahren habe.
Das hast du großartig gemacht, mein lieber Anton.
Ja, vielen Dank.
Nein, ich habe tatsächlich auch mit Ulreich geliebäugelt. Tatsächlich hätte ich ihn eher als Nebendarsteller gesehen. Er wurde zwar zu einem der Hauptdarsteller in diesem Spiel, ist aber für mich sonst einfach kein Hauptdarsteller. Aber gab natürlich viel, auch die ganze Rolfes-Thematik, die wir jetzt hier nicht nochmal aufmachen müssen, aber die einfach so ein bisschen dazu beigetragen hat. Und er hat ja die Leistung auch mit einer Verletzung bezahlt. Also er jetzt auch noch verletzt. Wer geht als nächstes in die Kiste? Anton, du oder Oli Kahn? Oder wie ist die Lage?
Ja, ich habe gelesen, dass sie auch Sepp Maier überlegen, wieder aus dem Ruhestand zu holen. Also einer von den dreien wird es werden. Klar, Vincent hat mich auch schon angerufen, aber ich kann am Mittwoch leider nicht, weil ich selber im Stadion bin als Zuschauer und da die guten Plätze will ich mir natürlich nicht nehmen mit irgendwie so einem Platz da direkt, dass wir ja vor der Kinoleinwand sitzen, weißt du, willst du ja auch nicht. Ich sitze schön oben mit einem guten Blick.
Nah dran.
Und genau, ich will ja nicht direkt davor sitzen, dann sehe ich ja kaum noch was. Ich will ja das Spiel analysieren und lesen können. Dementsprechend,
bist du so einer, der die Taktik-Cam immer anhat beim Zuschauen?
Gibt es Leute, die nicht die Taktik-Cam gucken und sowas wie das
richtige Spiel? Gibt es eine andere Einstellung?
Nee, ich würde es machen, aber ich glaube, es wird tatsächlich Jonas Urbig, der schon wieder mit dem Team trainiert und es soll wohl gut aussehen, dass er am Mittwoch fit sein wird für das Champions-League-Rückspiel. Ansonsten gibt es ja noch den ganz, ganz Jungen, mir ist sein Name entfallen, kannst du mir schnell helfen, den 16-Jährigen, 1,90 groß, haben viele schon ins Tor geredet. Ich bin parallel natürlich wie immer bei einer Preisverleihung noch am Recherchieren und finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Dementsprechend hier jetzt einen Cut setzen. Und
du bist der Bayern-Fan, ich wollte dich das sagen lassen.
Ja, danke, das ist sehr lieb von dir. Ich spiele natürlich nur. Prescott ist es natürlich. Dak Prescott, der Quarterback von den Dallas Cowboys, den sie jetzt noch kurzerhand eingeflogen haben. Nein, Leonard Prescott, so jetzt haben wir es auch, hat gar nicht so lange gedauert. Zack, so geht Live-Recherche während der Aufnahme. Würde mich auch tatsächlich freuen. Also ich bin ja wirklich im Stadion und Olisee ist gesperrt, Kimmich ist gesperrt, Kane wird wahrscheinlich geschont beim 6:1. Wieso nicht einfach auch mal die Jungen da reinwerfen und ein bisschen schauen, was so geht. Und am Ende fliegst du noch raus und dann kriegst du die Packung. Nein, aber
ja, gut, ganz ehrlich, lässt du da die A-Jugend gemischt mit der FC Bayern Legenden-Elf auflaufen und in der 60. wenn es irgendwie 0-4 stehen sollte, wechselst du Kane ein und dann ist da auch nichts angebrannt. Also das ist ja wirklich gar kein Thema. Vincent Kompany hat ja gesagt, er denkt nicht an Schonung, aber also
ich glaube, er denkt an Schonung. Ich glaube auch, ja. Das sollte er auf jeden Fall tun.
Zweimal neu enthüllt, Kompany denkt doch an Schonung.
Morgen in der Bild. Ja. Wissen diese Podcaster mehr als der FC Bayern-Trainer?
Okay, ich hätte fast vergessen, dass wir hier noch Oscar-Gewinner küren müssen.
Ah, ja.
So ein bisschen verlaufen. Anton, wer ist denn dein Oscar-Gewinner?
Und der Oscar geht an Alexandra Popp. Es ist die beste Hauptdarstellerin und nicht der beste Hauptdarsteller, denn Alexandra Popp hat ja auch eine große Geschichte geschrieben an diesem Wochenende, ihren Wechsel zu Borussia Dortmund verkündet und das live in der Arena, in der ausverkauften Signal Iduna Park vor dem Dortmunder Spiel gegen den FC Augsburg. Hier auch mein Bundesliga-Herrenbezug, Moritz, nur für dich. Mhm. Und es gab auch noch einen wunderschönen Bundesliga-Frauenbezug, denn jene Alexandra Popp hat natürlich auch dann mit ihren Wölfinnen am Wochenende gegen Bayer Leverkusen gespielt und prompt das gemacht, was sie am besten kann. Ein wunderschönes Kopfballtor zum 2:0. Der VfL Wolfsburg am Ende 2:1 gewonnen. Also Alexandra Popp hat ein ereignisreiches Wochenende hinter sich. Zum einen dieser Wechsel in Liga 3 zu Borussia Dortmund und dann eben der Treffer bei dem Heimspiel der Wölfinnen gegen Bayer Leverkusen. Und ich finde, das ist was Besonderes, weil ich finde das schön, diese Geschichte overall, Alexandra Popp, eine der, wenn nicht die größte Galionsfigur des Frauenfußballs der letzten gut 10 Jahre, will ich mal sagen, vielleicht sogar noch länger.
Ja.
Und dieser Schritt jetzt nicht mehr zum Beispiel nächstes Jahr Champions League zu spielen mit den Wölfinnen, sondern zu ihrem Herzensverein, wie sie dann auch nochmal gesagt hat, zu Borussia Dortmund, die nicht sicher in Liga 2 aufsteigen momentan. Die sind in der Regionalliga West, was die dritte Liga ist, momentan nur auf Platz 2. Die sind noch im Aufstiegsrennen. Es kann also noch klappen mit dem Aufstieg, aber es ist eben nicht gesichert. Und diesen Schritt zu machen, finde ich wirklich bemerkenswert und toll, weil sie hat es einfach nochmal gesagt, dass sie Dortmund-Fan ist und weiß, dass sie jetzt aufs Ende ihrer Karriere zusteuert, ihrer sehr, sehr erfolgreichen Karriere, und jetzt eben nochmal diese Chance wahrnehmen möchte, im Dortmund-Trikot aufzulaufen und dafür die Champions League gegen die möglicherweise Regionalliga eintauscht. Und ich finde, das ist eine wirklich tolle Geschichte. Ist natürlich ein Wahnsinnstransfer für die Dortmunder, die ja eh dieses Projekt sehr ambitioniert und groß aufgezogen haben, auch schon mit vielen Erfolgen in kürzester Zeit gespickt. Und jetzt haben sie eben Alexandra Popp in ihren Reihen ab der kommenden Saison. Und das hat für mich ja die Oscar-Verleihung als beste Hauptdarstellerin absolut verdient.
Hatten wahrscheinlich nicht viele auf dem Zettel, aber bin ich völlig on board. Das ist eine Geschichte, die man erzählen sollte. Und ich denke, Hauptdarstellerin kann man ja auch so ein bisschen, wie du sagst, auf die letzten 10, 15 Jahre beziehen, wo sie einfach eben die Hauptdarstellerin war im deutschen Frauenfußball. Von daher völlig in Ordnung, werde ich nichts sagen. Ich sage nur eins, Anton.
Mhm.
Die Kids nennen das, glaube ich, Clip-Farming, was du hier gerade betreibst. Das ist hier eben auch schon für die nächste Folge im nächsten Jahr, dass einfach die Liste ein bisschen bunter wird. Das sehe ich, was du da tust, und danke dir dafür. Und mache eben weiter mit meinem besten Hauptdarsteller.
Und der Oscar geht an
Dennis Undaff, ist mein Sieger. Der, würde ich sagen, Hauptdarsteller ist auf dem Platz, auch in den Medien die letzten Wochen und Monate immer wieder Hauptdarsteller war. Ist ja auch so ein bisschen, ihm diese Rolle zugeschoben wird, weil halt eben immer wieder die Frage kommt, ey, was sieht es denn aus mit der Nationalmannschaft? Dennis Undaff natürlich, ja, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen genervt, / aber auch noch ein bisschen entertained ist von dieser ganzen Thematik. Er spielt eine tolle Saison, vor allem auch eine tolle Rückrunde, und hat jetzt eben dieses Topspiel gegen Leipzig entschieden mit einem Tor. Jetzt in 5 Ligaspielen in Folge getroffen, auch unter der Woche gegen Porto in der Europa League. Also für mich einer der Namen, die aktuell gerade in der Bundesliga ganz oben stehen, und deshalb für mich der beste Hauptdarsteller.
Bin ich vollkommen mit einverstanden. War auch im engen Kreis bei mir. Es ist einfach Wahnsinn, was der die letzten Wochen, Monate abreißt. Jetzt wieder Matchwinner gewesen. Großer Fan. Und ich glaube, ich spreche für alle über 80 Millionen Nationaltrainer hier in Deutschland, dieser, wenn ich sage, der muss auf jeden Fall mit zum DFB. Jetzt gab es ja auch wieder Annäherungen. Er hatte ja unlängst gesagt, vielleicht hatten wir Kontakt, vielleicht nicht. Ich glaube, das spricht eher dafür, dass sie Kontakt hatten. Das war nämlich noch vor ein paar Wochen ganz anders. Also dementsprechend Dennis Undaff, einfach ein nicht nur Publikumsliebling, sondern auch Leistungsliebling momentan bei den Stuttgartern. Komplett zu Recht hier der Oscar-Gewinner bei dir.
Würdest du sagen, du bist einer von 80 Millionen, Anton?
Das kriege ich jetzt den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf, danke.
Gut, dann lass uns doch zum besten Nebendarsteller weitergehen und ich biete dir mal wieder die Bühne, denn ich bin gespannt. Lehn mich zurück, greife in meinen Popcornbecher, was du jetzt servierst wieder als besten Nebendarsteller.
Ja, ich habe auch so ein bisschen, Selbstbeweihräucherung betrieben. Wir haben ja eine kleine Pause einlegen müssen, weil du mal wieder in der Sonne verweiltest. Und habe als Platz 3 bei den Nebendarstellern tatsächlich Dieter Hecking gewählt, der zurück ist in Wolfsburg. Denn Daniel Bauer musste seine Koffer packen und ein gewisser Podcaster hat es eventuell auf den Tag genau vorausgesagt. Sein Name ist Anton Drebs. Vielen Dank fürs Zuhören. Dementsprechend Dieter Hecking, jetzt also wieder in der Bundesliga 2015 mit dem VfL Wolfsburg den DFB-Pokal gewonnen und sein Einstand war einigermaßen vielversprechend, zumindest hat er mal wieder ein bisschen Hoffnung auf Besserung gegeben bei den Wölfen, 1:1 bei der TSG aus Hoffenheim und ja, es ist einfach eine verdammt prekäre Situation in Wolfsburg. Und Dieter Hecking soll der Retter sein. Ich fand seinen Einstand ordentlich bis gut und dementsprechend hat er bei einem etwas mauen Bundesligaspieltag hier den dritten Platz bei mir gemacht.
Ja, ich würde sagen, ohne diese Geschichte mit Dieter Hecking wäre ein 1:1 zwischen Hoffenheim und Wolfsburg jetzt nicht unbedingt das, was hier die Fan- und Podcaster-Herzen höher schlagen lässt. Aber ich bin on board. Also Hecking ist zurück in der Bundesliga. Mal wieder, wie zuletzt auch schon, wie du gesagt hast, als Feuerwehrmann sozusagen, neuer VfL, nicht mehr die Bochumer, jetzt die Wolfsburger. Ja, die Körpersprache war in Ordnung, das war ja eigentlich immer so ein bisschen das Markenzeichen der Hacking-Teams, zuletzt. Und gut, sie sind dann mit einem Eckentor in Führung gegangen, sind dann am Ende mit dem 1:1 raus aus diesem Spiel, in dem sie ein Siebtel des X-Goals-Wertes der Hoffenheimer hatten. Also man darf jetzt auch nicht die Illusion haben, dass sie hier irgendwie sich das spielerisch verdient hätten, diesen Punkt, aber es ist trotzdem ein Punkt, der ein bisschen was bringt und ganz ehrlich, jetzt hier in Sinsheim zu gewinnen, kann jetzt auch erstmal nicht das absolute Must sein, was die Wolfsburger Verantwortlichen da vorgeben. Da gibt es andere Spiele, wie zum Beispiel am nächsten Wochenende gegen Bremen, da zu Hause dann 3 Punkte zu holen, um da wieder ranzukommen, aber es war ein solider Einstand auf jeden Fall. Jetzt hüpfe ich mal etwas abseits des Platzes, wobei mein Nebendarsteller, meine erste Nominierung, war auf dem Platz zu finden. Es ist eine Taube. Hast du das mitbekommen, Anton?
Das habe ich mitbekommen tatsächlich. Beim Spiel der Bremer gegen Mainz. Kuriose Szenen, wie die Taube dann einfach nicht vom Spielfeld gehen wollte und unmittelbar vor dem Mainzer 1:0 war es, oder? Sich mehr oder weniger am Spiel beteiligt hat. Ist natürlich jetzt aus Bremen-Sicht, ich weiß irgendwie den Kommentar von Tune dazu, bin ich gespannt, was du dazu sagst, irgendwie das, er meinte sowas wie, ja, vielleicht hat es den Spieler abgelenkt, ich weiß nicht genau, um wen es ging, er sollte sich um den Einwerfer kümmern, wir waren auf jeden Fall gedanklich nicht ganz auf der Höhe, ich glaube, das meinte er im übertragenen, also im gesamten Sinne, aber ist natürlich schon interessant, wenn er da versucht zu argumentieren, die Taube habe seinen Spieler da etwas abgelenkt und deswegen war er nicht ganz bei der Sache. Das hört man natürlich eigentlich als Bremen-Fan vermute ich mal nicht so gerne.
Hört man nicht gerne, aber er hat recht. Also wenn man sich den Clip anschaut, Marco Grüll war es, der halt irgendwie die Taube vom Feld schieben will und dann noch so ein bisschen zum Schiedsrichter guckt. Ich bin jetzt kein Regelexperte, was Geflügel auf dem Spielfeld angeht, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwas gibt, was das Spiel unterbrechen muss. Vielleicht gibt es ja was so ab einer gewissen Größe. Ich weiß nicht, wenn da jetzt so ein Strauß auf dem Feld rumlaufen würde, würde man wahrscheinlich sagen, hey, Moment mal, wir müssen jetzt kurz unterbrechen. Aber eine Taube, die kann, so ein Emu einfach, die kann kein Grund sein für eine Spielunterbrechung. Und dann ist es halt einfach der Fehler Marco Gröls, da irgendwie sich ablenken zu lassen von einer scheiß Taube. Und man muss ehrlich sagen, man sieht dann eben Schnitt, Die Mainzer kombinieren sich da einmal vor. Die Flanke, also, beziehungsweise der Außenspieler kommt da von links in 16er rein, bringt die Flanke und dann liegen sie hinten. Es war die 5. Minute, also auch super früh im Spiel. Und dann wegen so einer Sache hinten zu liegen, ist natürlich äußerst bitter. Aber es ist ein Nebendarsteller, der eingegriffen hat und der den Mainzern in dem Fall zugute gekommen ist. Deswegen die Taube für mich eine völlig verdiente Nominierung hier.
Ja, auf jeden Fall. Also genau von solchen Geschichten leben ja auch die Oscar-Folgen hier in der Zwei-Mann-Mauer. Also ich gönne es der Taube da extrem, hat sich jetzt verewigt. Und ich bin mir sicher, wenn sie das irgendwie zu hören bekommt, da wird sie sich riesig freuen. Was rede ich hier für einen Quatsch? Ich mache lieber schnell weiter mit meinem Platz 2. Und das ist kein geringerer als Luca Reggiani von den Dortmundern. Der 18-Jährige hat sein erstes Bundesligator erzielt beim 2:0 gegen Augsburg. Hat er das besagte 2:0 erzielt? Und was mich am meisten dazu bewogen hat, ihn hier mit aufzuführen, war einfach sein Torjubel. Bin ich ganz ehrlich. Das war so unglaublich schön zu sehen, wie dieser junge Kerl sein erstes Bundesligator erzielt und gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Zu Recht. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn ich jemals ein Bundesligator erzielt hätte. Wir werden es vermutlich nicht herausfinden, aber wer weiß. Ne? Du hattest das Alter eben schon angesprochen. So alt bin ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht greife ich nochmal an. Aber ich vermute mal, ich werde nicht mehr so gut wie Luca Reggiani. Der hat das nämlich richtig klasse, auch unabhängig vom Tor gemacht. 18 Jahre, einer, um den die Dortmunder wirklich eventuell die Zukunft aufbauen können. Und ein Argument vielleicht auch für Nico Schlotterbeck. Hey, den hättest du hier bei dir perspektivisch an der Seite. Man weiß ja jetzt auch, dass zum Beispiel ein Süle den Verein verlassen wird. Und bisher eigentlich alle Auftritte von Luca Reggiani im Dortmunder Trikot haben mir richtig gut gefallen. Und ja, wie gesagt, aber Hauptgrund für den Platz 2 hier als bester Nebendarsteller für mich, diese ungefilterte Freude nach seinem Tor, das waren einfach unglaublich tolle Bilder, weil ich mag das, wenn so junge Spieler, die dann auch die Chancen bekommen, sich reinbeißen, auch wirklich zeigen, ne, auch mal mit den Emotionen zeigen, was das für sie bedeutet. Nicht schon alle irgendwie abgestumpfte Superprofis sind, die wissen, ich bin eh der Coolste, sondern ey, ich habe hier gerade was ganz, ganz Großes geschafft, von denen Millionen von Kindern da draußen träumen. Und ja, mein Traum ist jetzt gerade in Erfüllung gegangen. Und das fand ich einfach richtig schön zu sehen.
Ja, finde ich sehr, sehr schön, dass du das hier nennst und deshalb habe ich ihn auch genommen. Luca Reggiani bei mir auch auf Platz 2. Wir sind hier heute wirklich in Sync und ich kann nicht viel hinzufügen. Es war eine sehr, sehr schön anzusehende Szene, wie er sich da eben freut. So ein bisschen auch Throwback irgendwie. Ich denke da immer so an die 80er, 90er, wie die Spieler einfach nur so komisch in die Luft gehüpft sind und so mit den Beinen gewackelt haben. Also da war ja, ja, gefühlt keine Kontrolle wirklich über die Gliedmaßen. Und bei ihm war es auch so eine, einfach so eine unvorbereitete Freude. Von daher schöne Geschichte. Ich habe einen Wert gehört, der mich auch ein bisschen überrascht hat. Das 10. Eckballtor der Dortmunder Bundesliga-Saison, das ist auch Wahnsinn. Also da sind andere Vereine, die da mit irgendwie keinem oder einem rumdümpeln und die haben gefühlt schon, machen jetzt in fast jedem zweiten Spiel ein Eckballtor. Das ist halt auch eine Qualität. Du hast gesagt, also, Argument pro Schlotterbeck-Verbleib, weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ja, auf jeden Fall kontra Süle-Verlängerung. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Thema, was da mit reingespielt hat, wenn man eben sagt, okay, das ist jemand, den wir aufbauen können und der dann eben auch so eine Rolle einnehmen kann. Eines sehr, sehr Gutverdieners, ich glaube sogar dem Topverdiener der Dortmunder, der Niklas Süle war oder zumindest lange war. Von daher, verdiente Nominierung Luca Reggianis. Ich würde sagen, ich mache mal weiter mit meinem Oscar-Gewinner für den besten Nebendarsteller. Albert Riera ist mein Sieger, der sich diesen Oscar mit nach Hause nehmen darf. Denn er hat etwas getan, was wir vor ein paar Wochen noch für unmöglich gehalten hätten. Er hat den Haramball nach Frankfurt gebracht. Das 3:0 hintereinander in Frankfurt. Wie bitte? Wir reden hier nicht vom Gegner der Eintracht, sondern wir reden von der Eintracht selbst, die plötzlich einfach keine Gegentore mehr kassieren. Im Zweifel muss es dann eben auch so eine hauchzarte Abseitsstellung sein, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. Conte, der da ganz, ganz knapp drin stand, als er das 1:1 markiert hatte. Aber trotzdem, also Vieira hat die Eintracht völlig umgekrempelt. Es ist halt nicht mehr der Offensivfußball, zumindest was die Tore angeht, wie es vorher war. Aber man steht hinten stabil und das ist zumindest, wenn du nicht verlieren willst, ist das schon mal ein sehr gutes Rezept. Und sie haben jetzt eben wieder gewonnen, wenn auch nicht besonders glanzvoll. Also gegen Heidenheim zu Hause erwartet man eigentlich auch von einer Mannschaft, wie sie Frankfurt hat, ein bisschen mehr. Aber Riera, das kann man einfach festhalten, hat die Frankfurter stabilisiert. Und das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk der Verantwortlichen gewesen.
Finde ich einen unglaublich validen Punkt, unglaublich validen Gewinner. Es ist ganz komisch, ne? Also das ist immer auch das Schöne, wenn man so einen Podcast hat, wie wir ihn haben und die ganze Saison mitverfolgt und mitbegleitet. Und genauso wie wir damals zu Recht über diese unglaublich schwache Abwehrleistung der Frankfurter reden mussten und geredet haben, haben wir jetzt plötzlich diese komplette 180-Grad-Wendung. Unfassbar. Also es ist schon bemerkenswert, wie er das in relativ kurzer Zeit da installiert bekommen hat. Da sieht man mal, dass die Qualität da war, dass aber irgendwas nicht gestimmt hat. Und das ist nun mal auch auf diesem ganz hohen Niveau, finde ich, immer wieder unfassbar spannend auch mit anzuschauen, weil man ja oftmals sagt, ja, was soll denn der Trainer da noch groß machen, so ungefähr, ne? Die Spieler kriegen es ja nicht auf den Platz. Ja, hier sieht man mal. Neuer Trainer, neuer Ansatz und sofort kriegen sie hinten irgendwie die Kiste wieder dicht. Dementsprechend verdienter Oscar an Albert Riera. Mein Sieger ist folgender. Christian Dingert. Ich muss ihn hier nochmal mit aufnehmen. Wahrscheinlich eine der meistdiskutiertesten, umstrittensten Schiedsrichterleistungen. Davon gab es eine Menge in den letzten Wochen. Aber weil in diesem Spiel einfach so verdammt viel los war. Es ist der Schiedsrichter des Spiels zwischen Leverkusen und Bayern. Für alle, die da nicht ganz im Bilde sind, Christian Dingert. Und vorweg möchte ich sagen, das soll hier in keinster Art und Weise eine Schiedsrichterkritik werden. Ich habe ihn einfach nur mit aufgenommen, weil in diesem Spiel einfach verdammt viel los war und für den Schiedsrichter verdammt viel zu entscheiden war. Und auch wenn er vielleicht nicht alles perfekt gemacht hat, er war definitiv einer der in diesem Sinne Nebendarsteller, weil er eben nicht aktiv gespielt hat, aber mitgewirkt hat an diesem Spiel, sehr aktiv mitgewirkt hat am Ende durch seine Entscheidung. Das Spiel war wild, das Spiel hatte extrem viele knifflige Szenen. Er hat eben, wie gesagt, nicht alles richtig entschieden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber er hat es trotzdem auf eine, finde ich, am Ende ordentliche Art und Weise versucht zu leiten. Das klingt so negativ. Ich will gar nicht, wie gesagt, in dieses ganz Negative rutschen. Er hat auch sehr viele Sachen richtig entschieden. Das Tor abzuerkennen von Tah, die rote Karte für Jackson, die Abseitsentscheidung zum Beispiel bei Hofmann ist dann nun mal abseits. Das ist so. Hinten raus kann man diskutieren. Wie gesagt, das Kane-Ding hatten wir, die gelb-rote Karte hatten wir, aber das sind auch einfach verdammt schwierig zu bewertende Szenen gewesen. Für mich einfach deshalb aufgrund der Fülle an Entscheidungen, die er treffen musste, die er getroffen hat und die auch das Spiel dann beeinflusst haben, für mich der Gewinner in der Kategorie bester Nebendarsteller.
Ja, finde ich völlig in Ordnung. Ich will hier aber auch nochmal sagen, ich finde jetzt nicht, dass er irgendeine Szene klar falsch entschieden hat. Also,
genau, also das will ich auch nochmal klar sagen.
Diskutable Sachen, aber es gab jetzt keinen Fehler, finde ich. Ich persönlich finde, man kann da gelb geben, auch wenn die bei der Schwalbe jetzt, auch wenn die Regelauslegung der bisherigen Saison einfach nicht das hergibt und deswegen war es vielleicht nicht in Ordnung, aber rein von der Bewertung der Szene bin ich damit okay. Ich bin damit auch noch okay, da nicht rot zu geben vorher bei diesem hohen Treffer. Die Tore, die aberkannt wurden, waren alle zu Recht, wenn auch super eng und vielleicht teilweise auch super ärgerlich, wenn man es mit der Mannschaft hält, die da eben das Tor geklaut bekommt, aber es war halt nun mal auch ein super kompliziertes Spiel. Die beiden Vereine können sich, glaube ich, spätestens seit den letzten paar Jahren eh nicht so super gut leiden. Und deshalb auch vielleicht mal in der Hinsicht eine Zollung des Respekts. Sagt man Zollung? Ein Zollen? Ich weiß es nicht.
Hier bei uns sagt man das so, ja.
Okay. Zwei Mann mauerisch ist es die Zollung des Respekts für Christian Dingert, diese Partie dann so zu Ende zu führen.
Absolut. Und ja, man kann ja auch abschließend sagen, also wie gesagt, die Bayern jetzt zwischen diesen Champions League Spiel bei Atalanta, was sie so überragend 6-1 gewonnen haben, dann nach Leverkusen zu gehen, wo sie übrigens schon seit 3 Jahren auf einen Sieg warten. Also die Bayer Arena, die ist eine Festung für Bayer Leverkusen, vielleicht sind es sogar 4 Jahre, also schon eine ganze Weile her, habe ich jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm. Und für Leverkusen, die ja nicht nur gegen Arsenal jetzt das Unentschieden geholt haben, sondern eben auch gegen die Bayern, auch nochmal ein absoluter Confident-Boost. Simon Rolfes hat es jetzt auch unlängst gesagt in einer kleinen Medienrunde, diese beiden Spiele, die haben nochmal richtig Mut gemacht. Auch weil sie auch gegen die Bayern am Ende dann eben mit 2 Mann mehr, klar, aber auch da hätten sie durchaus als Sieger vom Platz gehen können.
Ja.
Und das 1-1 im Hinspiel gegen Arsenal, das war ja auch maximal bitter. Also da würde ich von einer Fehlentscheidung sprechen, wenn es um den Elfmeter geht. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Da bin ich sehr gespannt, was sie dann in London noch erreichen können. Wird nicht einfach, aber ich glaube, die Leverkusener nehmen da ja eine breite Brust mit aus diesen beiden Spielen. Und für Bayern, ja, 2 aberkannte Tore ist dann am Ende bitter. Aber auch sie können da jetzt mit dem 1-1, glaube ich, am Ende ganz gut leben. Es war einfach ein wildes Spiel, es war ein tolles Spiel. Ich finde vollkommen verständlich, dass es bei dir auch den Oscar als besten Film gewonnen hat. Es hat einfach eine Menge Spaß gemacht. Und ja, am Ende können irgendwie beide mit dem Punkt ganz gut leben. Und ich glaube auch Christian Dingert, ja, es waren keine Fehler. Vielleicht hat er manche Sachen nicht ganz perfekt entschieden. Aber genau, ist eben auch ein Protagonist dieses Wahnsinnsfilms gewesen und hat uns quasi mit seinen Entscheidungen auch diese Freude an diesem Spiel gebracht. Dementsprechend finde ich der verdiente Gewinner bei mir genauso verdient wie bei dir, Albert Riera. Ich glaube, da kann man sich mit unserer Auswahl in dieser Kategorie bestens anfreunden.
Ja, Glückwunsch an diese beiden, auch von meiner Seite nochmal. Die kommen in unsere Ruhmeshalle und spätestens in einem Jahr werden sie dann hier wieder vorgetragen, wenn du mir wieder erzählen musst, wer was gewonnen hat, in welchem Jahr. das wird auf jeden Fall spannend. Und ich würde sagen, spannend ist ein ganz gutes Stichwort. Lass uns noch einmal kurz um die Welt fliegen, denn es ist ja wieder internationaler Fußball unter der Woche. Und wir reden natürlich hauptsächlich von der Champions League. Vielleicht können wir hinten raus noch mal ein bisschen auf die deutschen Mannschaften in den anderen Wettbewerben gucken. Aber erstmal die Champions League, Anton. Wir haben die Achtelfinal-Hinspiele hinter uns gebracht. Ich würde sagen, wir kombinieren mal so ein bisschen Rückblick mit Vorschau. Wo möchtest du anfangen? Willst du vielleicht erstmal deine Bayern abfrühstücken?
Ja, ich glaube, Bayern und Leverkusen hatten wir eben auch schon ein bisschen thematisiert. Bei den Bayern ist es eben, also was soll man da groß zu sagen? Das Ding ist zu 99% durch. Ich bin einfach mal gespannt, wie sie es angehen werden, auch personell. Ja. Wie gesagt, ich bin im Stadion und ich bin gespannt, welche Elf Bayern ich da in der Startelf sehen werde. Dass es nochmal knapp wird, glaube ich nicht. Haben auch schon einige gesagt, dass dann so, ja, vielleicht wird es ja dann nochmal knapp, wenn Kompany sich ein bisschen zu sehr verschont und eben auch die verletzten bzw. gesperrten Spieler nicht zur Verfügung hat. Ich glaube natürlich nicht dran, aber ich bin einfach gespannt, wie sie es angehen. Und bei Leverkusen, ja, ist eine Mammutaufgabe. Arsenal zuletzt im Januar verloren zu Hause gegen Manchester United. Also die gewinnen da in aller Regel eigentlich immer. Und trotzdem kann man irgendwie nach diesem Hinspiel doch von irgendwo berechtigter Hoffnung auf das kleine Wunder sprechen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Es wird auf jeden Fall ein Brocken für Leverkusen, aber ich denke, ein Unentschieden hätte man unterschrieben, wenn man es vorher angeboten bekommen hätte. Ärgerst du dich als Bayern-Fan so ein bisschen, dass sie jetzt vielleicht mit einer B- oder B- bis C-Elf auftreten? Oder bist du trotzdem froh und findest es vielleicht sogar spannender, als wenn es jetzt eine gleichmäßige oder gleiche Ausgangslage wäre?
Schwierig. Natürlich bin ich eher erstmal froh, dass die Leistung so erbracht wurde, wie sie erbracht wurde. Es war eine Machtdemonstration, auch ein Zeichen an die Konkurrenz. Es wartet ja im Viertelfinale dann Manchester City oder Real Madrid. Vermutlich Real Madrid nach dem Hinspiel, kommen wir gleich noch genauer drauf. Das war ein Zeichen, das war ein klares Ausrufezeichen und ein Fingerzeig auch an die Konkurrenz. Trotzdem, natürlich bin ich jetzt nicht bei jedem Champions League Heimspiel im Stadion und wenn man da mal da ist. Ich war damals gegen Real Madrid da, das war eine Wahnsinnsstimmung. Das war dann noch das Hinspiel, deswegen war eh noch nichts entschieden, aber ja, jetzt so mit einer halb B11 und mit dem 6-1 im Rücken kann natürlich schon etwas Spannung raus sein. Nichtsdestotrotz freue ich mich und vor allem natürlich überwiegt da der sportliche Erfolg und der ist so gut wie gegeben. Das ist die Hauptsache.
Okay, das ist doch eine diplomatische Antwort. Dann würde ich sagen, machen wir weiter und man kann ja eigentlich mal so generell festhalten, der englische Fußball, der ist so ein bisschen im Loch, wenn man die Hinspiele sich anschaut. Also Liverpool in Istanbul verloren, Newcastle unentschieden gegen Barcelona, das nimmt man sicherlich mit. Tottenham, diese Horrornacht in Madrid, wo sie da von Atletico vermöbelt wurden. Man City, das hast du eben schon so ein bisschen angesprochen, 3-0 verloren bei Real und Chelsea mit 2-5 in Paris unter die Räder gekommen. Lass uns mal bei Real weitermachen. Das war so eine Paarung, die wir in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr irgendwann serviert bekommen haben. Bist du bei mir, dass du gesagt hättest vorher, vielleicht auch so, was die Form von Real angeht, Mbappé verletzt zum Beispiel, hätte man eher auf City getippt?
Tatsächlich nicht ganz. Also ich glaube, so, wenn man ganz objektiv drauf schaut, ja, dann ja. Ich persönlich habe sogar vorher auf Real getippt. Das ist einfach irgendwie ein Mythos, dieses Team. Die haben zu Hause gespielt. Dass es jetzt ein 3-0 wird, hätte ich natürlich nicht getippt. Dass Fede Valverde plötzlich zu Prime Messi fusioniert mit Ronaldo wird, hätte ich auch nicht getippt. Aber so ein bisschen hatte ich schon im Gefühl, dass Real da ja mal wieder Real-Sachen machen kann. So ist es am Ende dann auch gekommen. Und ja, klar, in der Deutlichkeit hätte ich da niemals mit gerechnet, gar keine Frage. Und du hast es schon angesprochen, der englische Fußball, wo noch alle drüber gesprochen haben, ne, 4 Mannschaften in den Top 5 gewesen auch, Newcastle dann auch noch weiter. Jetzt haben sie 5 Mannschaften im Achtelfinale und keiner hat gewonnen. Also das war ein rabenschwarzer Spieltag aus englischer Sicht bei
6 sogar.
3, 6 natürlich, du hast vollkommen recht, 5 waren in den Top 8 der Ligaphase und Newcastle ist noch hinterher. Also unfassbar. Klar, Liverpool, Newcastle, Arsenal, da gehe ich davon aus, dass sie wahrscheinlich es am Ende, achso, Newcastle nicht, aber Liverpool und Arsenal, dass sie es am Ende irgendwie noch ziehen können. Aber Chelsea auch super bitter hinten raus. Cassini da noch 2 Dinger kurz vor Schluss. Jetzt stehst du da mit einem 2-5 aus Sicht der Blues. Auch fast ein Ding der Unmöglichkeit gegen Paris. Also City sehe ich auch noch nicht, dass die da Arsenal nochmal komplett aufholen. Wobei das Spiel hatte schon einige Geschichten parat, wer weiß. Und dann musst du halt schauen, Tottenham, hattest du angesprochen, unfassbar bitteres Spiel für Kinski. Da wäre fast eine neue legendäre Wutrede entstanden. Aber ja, es sieht echt nicht gut aus für die englischen Teams.
Ja, ich gehe bei deinen Einschätzungen eigentlich mit. Liverpool bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Die sind auch irgendwie so ein bisschen wackelig dieses Jahr. Gala jetzt zum wiederholten Male in einem Hinspiel überrascht, dass sie einfach wieder ein bisschen unterschätzt wurden, hat man so das Gefühl. Dann das einzige Spiel, das wir noch nicht thematisiert haben. Der Zauber von Bodø geht weiter.
Also das Beste zum Schluss.
Ja, ich habe auch heute gelesen, irgendwie der einzige Ausgang dieser Champions-League-Saison, wo es nicht einen einzigen Hater geben würde, wäre Bodø Glimt wird Champions-League-Sieger. Also, da würden wahrscheinlich selbst die erfolgsverwöhnten Real-Fans würden sagen, hey, ganz ehrlich, komm, den einen könnte haben. Also das ist ja unglaublich.
Ja, Bodø Glimt gegen Bayern im Finale, ich würde es nehmen. Also es ist eine unfassbare Geschichte. Kann man gar keine Worte mehr für finden. Ich glaube, wir haben da genug geglazed. Jetzt vielleicht fressen wir unsere Worte und sitzen hier nächste Woche und sagen, oh, wie konnten die das in Lissabon noch aus der Hand geben? Das ist natürlich immer die Gefahr der Podcast-Aufnahme unmittelbar vor den Rückspielen. Aber ich lehne mich da auch, glaube ich, nicht ganz so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, auch das können sie ziehen. Das ist wirklich eine unfassbare Leistung, was sie da abliefern.
Ja, und ich meine, die letzten Runden haben sie ja jeweils dann einfach den Hinspielerfolg sozusagen haben sie dann auch im Rückspiel jetzt nicht irgendwie gerade so noch drüber geschaukelt, sondern haben Inter dann ja auch im Rückspiel besiegt, haben auch auswärts Top-Mannschaften geschlagen in der Liga-Phase. Also ich sag, die kommen ganz sicher weiter. Das kann gar nicht nach hinten losgehen. Sorry, liebe Bodø-Fans, weil sie euch jetzt gejinxt haben.
Der geht auf uns. Aber wollen wir noch ganz schnell zum Abschluss auf die Europa League schauen.
Ja.
Denn da bin ich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also das hat mich schon geärgert. Irgendwie zwei Niederlagen der deutschen Mannschaften Stuttgart und Freiburg. Ja, Stuttgart hat den FC Porto zu Gast gehabt. Riesensaison der Portugiesen. Aber ja, weiß ich nicht. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Porto steht an Platz 1 der portugiesischen Liga. Das darf man nicht unterschätzen. Ein Sporting Lissabon, über die wir gerade gesprochen haben, die spielen Champions League. Zwar 0-3 gegen Bodo verloren, aber die sind auch nur Platz 2. Porto ist Platz 1 in Portugal. Und dementsprechend überhaupt kein leichtes Los. Trotzdem irgendwie bitter, dann zu Hause das Ding zu verlieren. Und Freiburg komplett luftleer in Genk. Wirklich fehlende, ja, Offensivpower, keine Durchschlagskraft, nicht kreativ genug, das war mir viel zu wenig, das hat mich irgendwie ein bisschen geärgert, also da fand ich dann schon wieder so die Bundesliga ein bisschen sehr schlecht weggekommen, einfach selbst verschuldet.
Ja, ja, also du sagst richtig, Porto, glaube ich, das ist einfach eine Mannschaft, die einfach auch einen krassen Flow hat, die da an Position 1 steht, da hast du einfach noch mehr Rückenwind, als es die Stuttgarter jetzt haben. Ist natürlich trotzdem noch nicht durch. Den Stuttgartern ist das auch absolut zuzutrauen. Ja. Freiburg an sich auch, aber bei denen mache ich mir schon ein bisschen mehr Sorgen, weil das ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen so eine Charakterprüfung und auch so ein bisschen dann so ein richtungsweisendes Spiel, was die Stimmung angeht. Die haben jetzt auch am Wochenende in der Nachspielzeit verloren, nachdem sie wirklich viel auch nach vorne getan haben, auch wenn wenig funktioniert hat. Also die Freiburger sind jetzt wirklich auch, was Offensive angeht, in diesem Jahr nicht das Gelbe vom Ei, aber sie haben es probiert, haben dann wirklich auch in der 90. zum Beispiel noch eine Torchance und kassieren dann in der 92. das 0-1, verlieren das Spiel. Ich glaube, wenn du da jetzt hier ausscheidest zu Hause gegen Genk, dann glaube ich, könnte die Stimmung so ein bisschen kippen, weil in der Liga ist man halt schon auch weit weg von Platz 6 zum Beispiel. Die Frankfurter sind noch in Reichweite mit 4 Punkten Unterschied, aber ja, da muss man schon aufpassen. Und deshalb glaube ich, bei Freiburg mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen, einfach weil eben auch nicht so richtig die offensive Potenz da ist, habe ich das Gefühl.
Komplett, das ist ein Spiel quasi am Scheideweg der Saison. Also eine riesen Ligaphase gespielt, die Freiburger in den Top 8 gelandet. Und jetzt gerade droht so die ganze Saison so ein bisschen zu kippen. Und ich
meine, sie haben noch das Pokalhalbfinale, das darf man nicht vergessen.
Klar, Riesensaison von Freiburg, ne? Also ja. Achtelfinale, Europa League, Pokalhalbfinale. Ey, das hätte, glaube ich, jeder in Freiburg erstmal unterschrieben. Aber Genk ist halt eben auch ein Gegner, wo du dann nach so einer bisher gespielten Saison am Ende dann schon auch sagst, ey, da wollen wir weiterkommen. Die sind Siebter in Belgien. Also das ist nicht der Tabellenführer aus Portugal, wo du vielleicht sagst, ey, das ist leider eine Mannschaft mit Champions-League-Niveau, da sind wir ungefähr dran, aber haben halt knapp verloren. Nee, das ist Platz 7 in Belgien, einer Liga, die jetzt auch nicht so überragend gut ist. Haben da immer wieder mit Brügge, Saint-Gilloise und so ein paar, die da international auch mal Ausrufezeichen setzen können, aber Genk jetzt wirklich nicht dafür bekannt gewesen die letzten Jahre. Also da will man dann, glaube ich, schon als Freiburg irgendwie sagen, gehen wir noch mal einen weiter. Und dafür haben sie ja auch diese Ligaphase gespielt. Und ich glaube auch, das können sie schaffen. Aber es ist eben genau dieser Punkt gerade in der Saison, wo es echt knifflig wird für den Sportclub, weil jetzt gerade wieder verloren, das ist angesprochen, warten seit 4 Spielen auf den Sieg, hatten dieses wilde 3-3 da gegen Leverkusen. Also ja, dieses Spiel macht, glaube ich, extrem viel aus, was den weiteren Verlauf für die Freiburger Saison angeht.
Das glaube ich auch. Lass uns die Mainzer noch ganz schnell abfrühstücken oder abfertigen. Ja, ich glaube einfach maximal ärgerliches Spiel da bei Sigma Olomouc. Also das ist auch so ein AI-Generated-Verein. Irgendwie diese Horrorverletzung von Silas, der sich da alles Mögliche gebrochen hat im Bein. Ganz
Entschuldigung, dass
schlimm.
Ich lache. Dein AI-Generated-Verein hat mich...
Ja, sorry.
Ja, die Verletzung ist
Nee, das ist ja
das
klar.
Das wollte ich nur noch einmal klarstellen.
Die Conference League ist einfach so der Wettbewerb, der dir immer mal wieder so einen Verein vorwirft, den du noch nie in deinem Leben gehört hast. Und wir sind jetzt wirklich schon lange im Fußball, in der Fußballwelt dabei. Als Fan, als FIFA, als Fußballmanager, Suchti. Und da hast du wirklich schon alles Mögliche gelesen. Sigma Olomouc, noch nie in meinem Leben gehört.
Aber wo holst du dieses Olomouc denn her? Ach so, du weißt nicht.
In meiner Olmütz. Ja, das ist die deutsche
Übersetzung.
Genau, okay. Die eingedeutschte. Ich bin natürlich hier local.
Ist ja noch geiler.
Du bist mein Olomouc. Ja, komm.
Du bist mein Sigma.
Ja, bitteres Spiel. Man kann nur hoffen, dass sie das jetzt zu Hause dann gewinnen. Auch so ein bisschen für Silas sollte an sich drin sein.
Oder? Ja, glaube ich auch. Also Mainz wirklich ja auch nochmal gefestigt in den letzten Wochen unter Urs Fischer. Hast du ja am Wochenende leider auch erfahren müssen als Bremen-Fan. Und dementsprechend, ja, hoffe ich und glaube ich auch, dass sie das holen können. Wie gesagt, auch für den deutschen Fußball. Ich schreibe die Stuttgarter nicht ab, ich schreibe die Freiburger nicht ab. Aber die Woche war jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Klar, die Bayern stechen da heraus. Leverkusen auch toll, keine Frage. Aber ich finde, da geht noch mehr. Und ich bin natürlich auch einfach international für jeden deutschen Verein. Dementsprechend bitte, bitte Freiburg, Stuttgart, Mainz, wenn ihr alle noch weiterkommt, ich küsse doch eure Herzen am nächsten Podcast, bei der nächsten Podcast-Aufnahme.
Wir haben auch Platz 2 in der UEFA-Wertung an die Spanier abgegeben. Ne? Also stand jetzt keinen fünften Champions-League-Platz. Von daher, macht mal hinne. Hier, komm, gegen Olmütz oder Olomouc oder wie sie auch heißen.
Auf geht's. Vielleicht bekommt ihr dann noch einen extra Oscar. Wer weiß, wir lassen uns was einfallen. Moritz, es war mir eine riesige Freude, diese Folge mit dir hier aufzunehmen, diese Verleihung mit dir zusammen durchzuführen. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie ich, wie wir und seid mit den nominierten Gewinnern und Gewinnerinnen am Ende einverstanden. Wenn nicht, lasst es uns wissen. Wir freuen uns natürlich immer auf euer Feedback. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, wir fressen unsere Worte bezüglich Bodo Glimt nicht am kommenden Montag. Und euch noch eine wunderschöne Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank dir, Moritz.
Danke dir, Anton. Eins bleibt mir noch übrig zu sagen, was nur hier zu finden ist, was keine AI der Welt generieren kann, ist Alexandra Popp, Schalke gegen Hannover, der Minimalismus und eine Taube als Oscar-Nominierung. Das kann dir niemand anders pitchen als wir zwei hier.
Pitchen?
Hat er nicht gemacht. Und damit danke euch fürs Zuhören.